Ja, also erstens möchte ich mich bei den Linken Buchtagen für die Einladung bedanken. Dann finde ich es sehr schön, dass hier so viele Leute gekommen sind. Dann fange ich jetzt einfach sofort, ohne weitere Vorrede an, euch das Buch vorzustellen. Da es sich um eine linke Buchmesse handelt, habe ich gedacht, ich werde euch einfach mal 5 Argumente dafür liefern, warum man dieses Buch lesen soll. Dummerweise muss man es dann natürlich auch kaufen, aber uns kommt es in der Tat ein bisschen drauf an, dass dieses Buch gelesen wird und dass man mit den Argumenten, die in diesem Buch drinstehen, auch etwas auf diese in unseren Augen ziemlich unangenehme Welt losgeht. Ein Buch über den Sozialstaat. Warum soll man ausgerechnet das eigentlich heutzutage lesen? Die Themen der Zeit heißen schließlich Handelskonflikte zwischen den wichtigen kapitalistischen Staaten, Krieg im Nahen Osten, Flüchtlingsströme und ihre Abwehr, rechte Bewegungen an oder auf dem Weg zur Macht, Rassismus und vor allem, das habe ich hier in Berlin so ein bisschen so wahrgenommen, Geschlechterfrage, Fragen von Wertschätzung, Diskriminierung und so weiter. Aber ein Buch über den Sozialstaat, das hört sich irgendwie so muffig an nach Sowi-Unterricht. Frage also, warum soll man das eigentlich lesen? Im Folgenden 5 Gründe dafür. Der erste Grund. Es ist nach wie vor ein wesentliches Moment der bundesdeutschen Selbstdarstellung, dass der gut ausgebaute Sozialstaat zu den ganz besonderen Qualitätsmerkmalen unseres Gemeinwesens gehört. Wahr daran ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf die Leistungen der Sozialpolitik unbedingt angewiesen ist. Falsch daran ist allerdings, dass das Grund zum Lob ist. Wenn sich in dieser Gesellschaft gleich mehrere Ministerien und 12 Sozialgesetzbücher mit Sozialpolitik beschäftigen und wenn Milliarden an Euros für Soziales ausgegeben werden, dann ist das nämlich zuallererst mal Zeugnis der vielfältigen Notlagen, die in dieser Gesellschaft offensichtlich keineswegs zufällig, sondern systematisch anfallen. Ein buchstäbliches Armutszeugnis also. Die bürgerliche Sozialwissenschaft bezeichnet diese Notlagen schlicht als Lebensrisiken. Um Ursachen will und braucht man sich dann nicht weiter zu kümmern, da schlicht das Leben dafür verantwortlich sein soll. Die linken Varianten sprechen zwar von Kapitalismus, sind dann aber meist der Auffassung, dass damit auch schon alles gesagt sei. Im Unterschied dazu befasst sich dieses Buch ganz explizit mit den politökonomischen Ursachen der Notlagen, die so viele sozialpolitische Interventionen nötig machen und die übrigens auch dafür sorgen, dass gut 180 Jahre Sozialstaat daran nichts ändern. Erster Grund also, dieses Buch zu kaufen. Es enthält in kurzer und konzentrierter Form eine Analyse der ökonomischen Grundlagen dieser Gesellschaft, ihrer kapitalistischen Produktionsweise, die auf den Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Eigentum beruht. Zweiter Punkt. In dieser Gesellschaft braucht man Geld, um die nötigen Dinge zur Bestreitung des eigenen Lebens zu bekommen. Gleichzeitig verfügen viele ihrer Mitglieder nicht über die persönlichen oder sachlichen Bedingungen, um an Geld zu kommen. Sie sind zu jung, zu alt, zu krank oder zu behindert, um an der marktwirtschaftlichen Konkurrenz überhaupt teilnehmen zu können. Geld brauchen sie natürlich trotzdem, um leben zu können. Andere treten am Markt an und verkaufen mangels anderer verkäuflicher Dinge ihre eigene Arbeitskraft. Damit erlösen sie allerdings so wenig, dass sie die mit Sicherheit eintretenden Notlagen ihres Daseins als abhängig Beschäftigte nicht ausreichend finanzieren können. Das ist als erstes mal die Qualifizierung ihrer Arbeitskraft. Das ist das Wohnen dort, wo es Arbeit gibt, Verdienstausfall bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter und so weiter. Für die große Mehrheit derer, die am Markt auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft, sprich auf Lohnarbeit, angewiesen sind, ist insofern Armut der Ausgangspunkt wie der Endpunkt ihrer ökonomischen Bemühungen. Dieses Buch, das ist der zweite Grund, es zu lesen, erklärt, warum das für die allermeisten notwendig so verläuft, wenn es sich bei der Ware, die man am Markt anbieten muss, um die eigene Arbeitskraft handelt. Und es erklärt, wieso und worin sozialwissenschaftliche Armutstheorien falsch liegen, wenn sie Armut in dieser Gesellschaft als Ausnahme definieren, beziehungsweise wenn sie Armut als quantitative Abweichung vom Normaleinkommen fassen. Und damit sind auch so kritische Armutsforscher gemeint wie Christoph Butterwege oder Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Jetzt bin ich schon beim dritten Grund, das Buch zu kaufen. Der soziale Staat hilft den abhängig Beschäftigten, diesen sozusagen etwas unvollkommenen Eigentümern seiner Gesellschaft, auf die Sprünge. Von der Wiege bis zur Bahre betreut er ihre Notlagen. Sein Ziel dabei, er will diejenigen, die nicht über ein genügend großes bzw. gar kein Eigentum verfügen und insofern nichts zu verkaufen haben, außer ihrer Fähigkeit, sich für andere, sprich für deren Geldvermehrung, nützlich zu machen, zur nachhaltigen Teilnahme an der Konkurrenz um Eigentum befähigen. Was das heißt, zeigt das Buch in seinem Durchgang durch die Stationen ihres Lebens in der Marktwirtschaft. 9 Kapitel erklären Mutterschutz und Familienpolitik, Schule und Lehrlingsausbildung, die Wohnungspolitik, Arbeitsgesetze und Tarifautonomie, das Gesundheitswesen, die Sozialversicherungen und am Ende die Pflege. Dabei werden in jedem Kapitel zunächst die verschiedenen Notlagen, die aus der Einkommensquelle Lohnabhängigkeit rühren, in den Blick genommen. Diese Notfälle nimmt der soziale Staat aus seiner Warte zur Kenntnis, die nicht dieselbe ist wie die Probleme, die die Betroffenen mit ihr haben. In einem zweiten Schritt wird deshalb jeweils der Umgang charakterisiert, den der Sozialstaat aus seiner Problemdefinition ableitet. Und weil sich das jetzt ein bisschen abstrakt angehört hat, mache ich mal ein Beispiel. Mutterschutz ist eine wichtige soziale Errungenschaft. Da würden mir sicher alle zustimmen. Warum aber ist eine solche staatliche Schutzgesetzgebung überhaupt nötig? Vor wem oder was müssen die Mütter dieser Gesellschaft eigentlich geschützt werden? Die Antwort verweist zunächst einmal auf die Ursache, auf die ökonomischen Grundlagen dieser Gesellschaft. In ihr ist es offenbar keine Selbstverständlichkeit, auf Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz im Allgemeinen und bei Schwangeren im Besonderen Rücksicht zu nehmen. Die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion stehen dem in aller schlichten Brutalität entgegen. Das weiß der Sozialstaat einerseits sehr genau und das will er auch gar nicht grundlegend ändern. Aber im Fall der schwangeren Arbeitnehmerinnen kennt er höher stehende Gründe, die Reproduktion seiner gesamten Gesellschaft. Und deshalb werden in diesem Fall die Unternehmen zu besonderen Rücksichten verpflichtet, damit die Kinder der Marktwirtschaft wenigstens einigermaßen gesund zur Welt kommen. Dieser sozialstaatliche Umgang ist übrigens keineswegs frauenfreundlich. Geschützt wird ja die schwangere Frau, das heißt die Funktion der Frau für diese Gesellschaft. So kommt also die vielfältige Hilfsbedürftigkeit in dieser Gesellschaft zustande und so geht der Sozialstaat mit ihr um. Mit seiner kapitalistischen Ökonomie hat er die Maßstäbe ins Recht gesetzt, die die Notlagen hervorbringen. Von wegen also, der Sozialstaat hilft bei Notlagen, mit deren Zustandekommen er nichts zu tun hat. Mit seiner Sozialpolitik verwaltet er diese Notlagen dann so wirtschaftsdienlich und so staatsnützlich, dass die Fortexistenz dieser Gesellschaft ökonomisch erfolgreich und politisch stabil gewährleistet wird. Zusammenfassung: Dritter Grund, der für dieses Buch spricht, ist also der analytische Gesamtblick auf den sozialen Staat. Wer, etwa als künftiger Sozialarbeiter oder bereits Beschäftigter im Sozialbereich, verstehen will, wie Sozialpolitiker die vielfältigen Notlagen, die in dieser Gesellschaft existieren, wahrnehmen und warum und wie sie dann mit ihren Gesetzen, Einrichtungen und Geldtransfers eingreifen und für was sie am Ende noch einige hunderttausend Sozialarbeiter bezahlen, der hat in diesem Buch wirklich viel zu lernen. Vierter Grund: Soziale Sicherung greift in die ansonsten gewährte Vertragsfreiheit dieser Gesellschaft ein und verstößt mit ihren Leistungen ohne Gegenleistung gegen die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Eigentum. Beispiele: Arbeitsschutzgesetze beschränken die Unternehmer in ihrem Recht, ihre Arbeitnehmer so profitträchtig, wie sie das eben wollen, auszunutzen. Die Zwangseinzüge der Sozialversicherungen enteignen die abhängig Beschäftigten beträchtlich. Umgekehrt erhalten existenzsichernde Maßnahmen Personen ohne Gegenleistung am Leben, was in dieser Gesellschaft sonst nicht die Regel ist. Der Staat will die dadurch anfallenden Kosten für das Soziale schon im Interesse der nationalen Lohnnebenkosten und seines Staatshaushalts möglichst niedrig halten. Und ganz grundsätzlich darf soziale Sicherung natürlich keine Alternative, sondern bestenfalls Beihilfe zum marktwirtschaftlichen Überlebenskampf sein. Deshalb muss sie finanziell gering und rechtlich schikanös ausfallen. Der soziale Staat wird also seiner Aufgabe gerecht und verfehlt sie nicht. Wie von Betroffenen und von im Sozialbereich Beschäftigten stets geklagt wird, wenn er die Kosten für das Soziale insgesamt gering hält, die Betroffenen auf eine stets prekäre und notdürftige Lage festlegt, das Gros des Personals im Sozialbereich verdammt schlecht bezahlt und die finanziellen Leistungen stets kritisch beäugt. All das keine Verfehlung seines Auftrags, sondern all das Notwendigkeit von Sozialpolitik im Kapitalismus. Die vierte Leistung des Buchs, die Analyse der sozialpolitischen Interventionen, macht damit eine sehr grundsätzliche Gegenposition gegen die gängigen, insbesondere gegen die gängigen linken Beschwerden über den Sozialstaat auf. Die Betroffenen klagen mehr Fürsorge und soziale Gerechtigkeit ein. Viele Linke sehen in der Sozialpolitik eine die kapitalistische Ökonomie mal zumindest zügelnde Seite des Staats und überhöhen das auch schon gerne mal zu ersten Ansätzen von Sozialismus. All das sind idealistische Vorstellungen über den Sozialstaat, die in ihn rein interpretieren, wie man ihn gerne hätte, und dann ein Dauerklagelied darüber beginnen, dass er nicht so ist, wie er doch eigentlich sein müsste. Welche Relevanz dieser Gedanke hat, das wird in meinem fünften und letzten Punkt deutlich. Schon mit dem bisher Gesagten wäre ein Leser ganz gut bedient. Das Buch ist allerdings noch gar nicht fertig und liefert für sagenhafte 19,80 Euro noch einen dritten Teil. Der erklärt erstens, warum eigentlich so viele Menschen ohne entsprechendes Geld oder sonstiges Vermögen in die Konkurrenz um Eigentum einsteigen müssen und ihr deshalb auch so schlecht gewachsen sind. Anders gesagt, das Buch erklärt die Anfänge des Kapitalismus in Deutschland, die von Marx mal sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Und es behandelt darauf folgend die Geschichte der deutschen Sozialpolitik, von deren Anfängen im preußischen Kinder- und Jugendschutz im Jahr 1839, über Bismarcks Sozialversicherung, die Revolution von 1918 und Weimar, die Sozialpolitik im Hitlerstaat und in der Nachkriegs-BRD bis hin zur Agenda 2010 des geeinten Deutschlands. Mit Sicherheit ist diese gesamte deutsche Sozialstaatlichkeit mit ihren jeweiligen Besonderheiten nicht Resultat einer Vernunft, die sich nach und nach Bahn gebrochen hat. Sie ist aber auch nicht damit erklärt, dass auf die heroischen Kämpfe der Arbeiterbewegung verwiesen wird. Schon gleich ist Sozialpolitik kein geheimes Instrument der herrschenden Klasse, um die Lohnabhängigen zu bestechen und von ihrem historischen Auftrag abzubringen. Die Geschichte der deutschen Sozialpolitik ist vielmehr ein Lehrstück darüber, wie Politik in einer bürgerlichen Gesellschaft überhaupt funktioniert. Die verschiedenen Arten von Eigentümern kämpfen darum, sich den Staat zum Instrument ihrer besonderen Interessen zu machen. Was sie auf diese Art und Weise zustande bringen, ist eine über allen Parteien stehende Macht, die sich den Bedingungen ihres Konkurrierens widmet. Sie ist zwar von den besonderen Interessen getrennt, steht aber ganz im Dienst an Erhalt, Durchsetzung und Förderung der Veranstaltung als Ganzes. Armut und soziale Notlagen werden von diesem Standpunkt aus als Störungen des Gesamtbetriebs zur Kenntnis genommen. Daraus folgt der Versuch, sie produktiv zu wenden, für den Staatserfolg nützlich zu machen. Bei aller Verschiedenheit fällt dabei sehr Identisches an der Sozialpolitik über die verschiedenen Regierungsformen hinweg auf. Ob es sich um das Königreich Preußen, das Deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus oder die Bundesrepublik Deutschland handelt. Das zeigt, wie sehr es sich bei ihnen um Formen bürgerlicher Herrschaft, das ist ein Zitat von Reinhard Kühnel, dem alten Politikprof aus Marburg, handelt, deren gemeinsames Fundament in den ökonomischen Grundlagen liegt. Die Deutsche Demokratische Republik fällt mit ihrem revolutionär-sozialstaatlichen Programm aus dieser Reihe heraus. Sie wollte die nachrangige Rolle der Sozialpolitik gegenüber der Wirtschaftspolitik durch Verstaatlichung der Produktionsmittel korrigieren. Das war aus Sicht ihrer Gegner ein Versuch, der nicht gut gehen konnte und deshalb vorsichtshalber von Anfang an entschieden bekämpft wurde. Die Arbeiterbewegung und die SPD haben die Entwicklung des deutschen Sozialstaats einerseits entscheidend vorangetrieben. Daraus entspringende idealistische Vorstellungen über den Sozialstaat, ich habe eben schon mal ein paar zitiert, haben umgekehrt die Arbeiter in diese bürgerliche Gesellschaft integriert. Stichworte aus vaterlandslosen Proletariern sind patriotische Staatsbürger und SPD-wählende Arbeitnehmer geworden. Ich erinnere dabei mal an die Ereignisse vor 100 Jahren, den Burgfrieden, das war das Bündnis zwischen SPD und Kaiser zu Beginn des Ersten Weltkriegs, die Niederschlagung der Rätesozialisten durch die SPD und das wirklich ziemlich infame Versprechen der SPD an die Arbeiter, mit einer sozialverfassten Weimarer Republik hätte sich die Revolution doch irgendwie eigentlich erledigt. Heute hat der Staat mit Verweis auf die globale Konkurrenz und mit seiner Sozialpolitik als Waffe die Armut in Deutschland auf ein neues Niveau gehoben. Agenda 2010. Auch das übrigens eine Tat der SPD. Die Berliner Politik erklärt dieses Vorgehen und seine Ergebnisse: Millionen leben unter Hartz-IV-Bedingungen, rasant wachsende Kinder- und Altersarmut, der größte Niedriglohnsektor Europas, die abgehängten Regionen der Ex-DDR. All das wird angesichts des deutschen Erfolgs, Exportweltmeister, für rundum alternativlos erklärt und es wird verlangt, dass die europäischen Nachbarn genau diesem Programm nacheifern. Das Volk wendet angesichts dessen die soziale Frage erneut national. Demnach denkt der Staat nicht genug an die sozialen Nöte seiner deutschen Untertanen, wenn er die Flüchtlinge finanziert. Zwar beschäftigt sich unser Buch nicht explizit mit den Vorstellungen und Forderungen der heutigen Rechten und Nazis, aber es erschließt den Zusammenhang zwischen sozialer und nationaler Frage und trägt so zum Verständnis der Gedankenwelt dieser Bewegungen mit Sicherheit bei. Übrigens, ein Teil des historischen Teils widmet sich der Sozialpolitik des nationalsozialistischen Staats. Auch daraus kann man viel für heute lernen. Wer sich mit Sozialdemokratie befassen will oder auch mit dem Grund dafür, warum sie heute mehr oder weniger tot ist, der kriegt in dieser Abhandlung den Bogen von ihren Wurzeln bis zu ihrem heutigen Dasein gespannt. Die sozialistische Variante wird am Beispiel der DDR behandelt, und zwar in einer Art und Weise, die dieses alternative deutsche Staatswesen überhaupt erst einmal darstellen und begreifen will. Das steht sehr im Gegensatz zu der üblichen Wissenschaft, in der die fällige Verurteilung längst vor jeder Befassung feststeht. Das steht allerdings auch im Gegensatz zur legitimierenden Darstellung der SED-Geschichtsschreibung. Resümee: Dies ist kein Buch, das in der jetzigen Situation Trost stiftet. Das soll es aber auch nicht. Dieses Buch über den sozialen Staat leistet vielmehr eine Grundsatzkritik an den bürgerlichen Prinzipien, an der daraus hervorgehenden kapitalistischen Ökonomie und am modernen Staat samt seiner Sozialpolitik. Es erklärt, warum die sozialstaatlichen Leistungen für die Betroffenen immer unzureichend und unbefriedigend ausfallen müssen. Es vermittelt die deutsche Sozialgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte und es deckt die Unzulänglichkeit einer Politik für mehr soziale Gerechtigkeit auf. Das war's.